So, guten Abend hier zum ersten Spielemagazin Podcast. So, ich bin der Ultak oder einfach nur der Andi aus dem Spielemagazin Forum. Hier dabei ist der Killer Karotte alias der Alex, der Cloud AC alias Peter und der Timo B als alias Timo. Sag mal hi, Jungs.
Hey.
Hi.
Ja, wir haben ein paar Themen dabei hier für unseren ersten Podcast. Zum einen, der Alex hat sich mit dem Thema Test Drive Unlimited 2 beschäftigt. Na, Alex, wie hat's dir denn gefallen?
Ja, war schon eine spannende Sache. Vor allem auch deswegen, weil das Spiel ganz pünktlich zum Redaktionsschluss unserer zweiten Printausgabe kam. War wirklich ein Tag vor Redaktionsschluss da. Ich habe es ausgepackt und habe mir gedacht, wow, ja, da schaue ich nochmal kurz rein, bevor wir jetzt da alles fertig machen. War wirklich ein sehr spannendes Spiel vom ersten Moment an. Wie soll ich es erklären? Im Prinzip ist es so, du startest das Spiel und erwachst aus einem Traum. Du siehst eine wunderhübsche Frau, sie schenkt dir praktisch die Autoschlüssel zu einem brandneuen Ferrari, rot, steht in der Garage, richtig flotter Flitzer. Und ja, dann steigst du ein, machst deine ersten Kilometer und kannst auch selber schon erste Fahrerfahrungen sammeln und denkst dir halt, wow, cool, endlich mal ein Spiel, wo du nicht anfangen musst mit so einer Renault Clio-Glitche, sondern du kriegst halt mal tatsächlich einen Ferrari unter den Arsch und kannst mal richtig loslegen. Ja, wenig später endet dann der Traum, weil es bleibt dabei, es ist ein Traum. Und du erfährst halt so ein bisschen mehr über das Spiel und du siehst dann auch schon erste Unterschiede zu klassischen Rennspielen, weil es spielt sich so wie eine Kombination aus Adventure und klassischem Rennspiel. Es erinnert dann auch schnell an so Genrevertreter wie zum Beispiel GTA, so die neueren Teile. Du bekommst bestimmte Missionen, musst halt durch die Stadt dann bestimmte Checkpoints fahren, musst dann bestimmte Aufgaben erfüllen, meistens natürlich irgendwelche Rennen fahren gegen andere. Sehr spannend gemacht, ist auch eine schöne Motivation, weil du bleibst halt immer dabei, die Storyline geht immer weiter. Wirklich interessant. Optisch habe ich jetzt auch schon von vielen gehört, die haben sich ein bisschen drüber mokiert, ja, die Grafik sei ja jetzt nicht so ganz von allererster Güte. Sehe ich jetzt nicht ganz so. Man muss bedenken, dass es sich halt einfach um ein Open-World-Szenario handelt. Sprich, du kannst halt überall hin, du kannst mitten in die Pampa fahren und dort irgendwelche Missionen annehmen oder halt irgendwelche Locations ergründen, die dir halt gefallen. So gesehen ist die Grafik dann allerdings wieder ziemlich stark, hat mich schon überzeugt. Auch das ganze Fahrhandling, Sound, Grafik, zumindest so die Basics, auch die Cockpits, die Fahrzeuge und so, ziemlich fett. Also ist schon gut gemacht, macht auch Spaß und natürlich liegt auch ein großer Aspekt von dem Spiel auf dem Multiplayer-Gaming, weil dafür ist das Spiel eigentlich konzipiert worden. Es geht jetzt nicht so sehr darum, die ganze Zeit alleine irgendwo durch die Gegend zu fahren, sondern insbesondere auch gegen andere online zu fahren, dort dann auch Missionen zu erfüllen, Rennen zu fahren und so weiter. Also es ist ein wirklich rundum spannendes Spiel. Ich fand es wirklich gut, hat ja auch eine gute Wertung bekommen im Printmagazin. Wir werden jetzt sicherlich auch die Tage des Online-Review fertigstellen und dann online stellen. Aber ich kann sagen, mir hat es gefallen, ich fand es richtig fett. Ja, von daher erstmal Daumen hoch, so viel kann ich schon verraten.
Also du hattest richtig Spaß hier mit dem Flitzspiel, ne?
Oh, das kann man schon so sagen, so ein Ferrari ist eine schicke Sache.
Ja, hätte auch jeder gerne in der Garage stehen. So als Vergleich mal zu sehen zwischen jetzt einem Gran Turismo, dass er mehr auf Realismus setzt und ja auch einfach diese Racing-Community sehr anspricht. Kannst du das irgendwie vergleichen und in den Kontext bringen?
Es ist schon relativ schwer zu vergleichen, muss man schon sagen. Gran Turismo, wie du schon sagst, absolut realistisch, hat einen ganz anderen Ansatz als jetzt Test Drive Unlimited 2. Es hängt wohl sicherlich stark davon ab, wie der Spieler zu dem Spielprinzip steht. Also ob er eher auf Realismus steht, dann würde ich schon sagen, dass Gran Turismo erste Wahl ist. Wenn man so ein bisschen Arcade-lastiger ist und gerne einfach schnelle Action hat, dann würde ich sagen, ist Test Drive schon der bessere Kandidat. Also aus meiner persönlichen Sicht, ich würde eher zu Test Drive tendieren. Ich habe Ich sehe das Spiel vorne tatsächlich gegenüber Gran Turismo. Aber ich bin sicher, da gibt es hunderte von Meinungen dazu. Aber es ist meine persönliche.
So. Danke, Alex, für deinen Ausflug zu Test Drive Unlimited 2. Ja, der Timo hat heute in der Redaktionssitzung gemeint, er hätte ein bisschen was über den Nintendo 3DS zu erzählen. So, Timo, was hast du denn für Infos für uns?
Ja, also das Wichtigste vorweg, der Nintendo 3DS kommt ja bei uns in Deutschland hier am 25. März. Der wird dann wahrscheinlich auch 250 Euro kosten, laut Amazon auf jeden Fall. Nintendo wollte da beim großen Presseevent in Amsterdam ja nicht wirklich konkret werden. Warum, weiß eigentlich keiner. Da hatten sie vielleicht nicht die Eier dazu oder so. Auf jeden Fall, Nintendo 3DS, der verspricht schon sehr viel. Also von der Grafik her für Nintendo-Verhältnisse überragend. Mit dem neuen 3D-Effekt kann man wahrscheinlich nicht klagen. Und vor allem das Spieleaufgebot, das hat mich sehr beeindruckt. Also es kommt dann Resident Evil erscheint ziemlich früh. Dann Kid Icarus, auch alte Sachen werden neu aufgelegt. Zelda Ocarina of Time in 3D. Das will ich auf jeden Fall wieder die guten alten Spiele aus Kindertagen nochmal spielen. Ist auf jeden Fall super. Dann gibt es Dead or Alive, auch mal für Nintendo. Das ist auch was ganz Neues. Und wahrscheinlich kommt dann Splinter Cell. Dann kommt natürlich am Anfang noch so ein Klassiker wie Mario Kart. Also was man so gesehen hat von dem 3D-Effekt, das haut wahrscheinlich jeden aus dem Hocker. Dann gibt es da natürlich beim Nintendo 3DS ziemlich viel, also was halt Software angeht. Capcom hat schon 10 Spiele angekündigt. Bis zur E3 sollen für den Nintendo 3DS dann bei uns auch schon um die 30 Spiele rausgekommen sein. Also ist für jeden was dabei, auf jeden Fall. Metal Gear Solid wird dann auch erscheinen, zwei Teile. Ja, und es gibt dann einige Funktionen, Online-Funktionen gibt es mehr, also dass man mit Spielern aus der ganzen Welt spielen kann oder dass man einfach an anderen Spielern, wenn man den Nintendo 3DS dabei hat, man läuft an denen vorbei, dann kann man Kontaktdaten austauschen und dann kann man zum Beispiel zu Hause gegen den Spieler spielen. Das unterstützt dann zum Beispiel auch Street Fighter 4. Der Nintendo 3DS verspricht viel, man kann sich dann auch Videos anschauen. Nintendo hat auch schon Partnerschaften mit Eurosport, zum Beispiel in Deutschland. Dann streben sie noch eine Partnerschaft mit Sky HD an, was sehr interessant wäre. Mit der Telekom ist natürlich eine große Partnerschaft eben über die Online-Community mit dem 3DS, damit das alles gut funktioniert, reibungslos. Und als der Nintendo 3DS, der wird wieder, Nintendo haut halt immer als erstes wieder voll rein mit der 3D-Technik. Wenn zum Beispiel 3D-Fernseher noch 1000 Euro kosten, wird halt der Nintendo 3DS wieder Vorreiter, was die Technik anbelangt.
Naja, gut, ich meine, den 3DS würde ich jetzt ohne zu hoch loben. Man weiß nicht, was die Spieleentwickler aus dem 3D-Effekt wirklich machen. Also im Video, was ich bisher gesehen habe, konnte man jetzt noch nicht so viel jetzt erkennen, sage ich mal, von dem 3D-Effekt. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was das Spiel, was du jetzt auch noch nicht gesagt hast, das Kingdom Hearts, wo ja kommt, ich bin mal gespannt, ob das wirklich so gut aussieht mit dem 3D-Effekt. Ob man da nicht wieder viel zu viel erwartet und nachher wieder das Geschrei groß ist.
Das Problem ist bei dem Nintendo 3DS, Nintendo kann das eben nicht so gut vermarkten, weil, wie du eben gemeint hast, in den Videos kommt der 3D-Effekt eben überhaupt nicht raus. Kann man nur sehen, wenn man wirklich mal davor steht. Und dann haut der 3DS einen schon aus den Socken. Also bei Videos, du kannst ja keinen 3D-Effekt über ein Video verbreiten. Daher hat halt Nintendo eine schwere Aufgabe, eben den 3D-Effekt überhaupt gut zu vermarkten.
Ja, das ist das Problem halt, ne?
Ja klar, aber überhaupt, wenn man schon sieht, welche Spiele kommen, dann werden ja die Entwickler schon sehen, oh, da ist gute Technik vorhanden, weil eben Metal Gear Solid, Resident Evil, Dead or Alive, Kid Icarus kommt ja auch noch von Nintendo. Daher kann man eigentlich beruhigt sein, dass es schon was wird.
Naja, kann man nur abwarten.
Also meine Frage zielt mal darum, gerade die Zielgruppe, die den 3DS ansprechen soll, wo liegt denn die ungefähr? Da das Gerät ja 250 Euro wohl kosten wird, anfangs ist es ja für ein Handheld, so gesehen zwar mit 3D, ein sehr stolzer Preis.
Ja, die Altersgruppe ist ein bisschen höher als beim Nintendo DS, würde ich meinen. Also man sieht ja auch schon an Dead or Alive, Resident Evil, Metal Gear Solid, ist ja auf jeden Fall ab 16. Also auch ein bisschen mehr für die Älteren eben mit dem 3D-Effekt, ob das so kleinen Kindern so, ob die damit so viel anfangen. Daher ist, beim Nintendo DS war halt Casual im Vordergrund. Beim Nintendo 3DS wird vielleicht ein bisschen mehr wieder auf die Core-Game am Anfang eingegangen, damit man einfach wieder die ein bisschen beruhigen kann, auch mit der Grafik. Nintendo hat da in letzter Zeit ja ein bisschen schleifen lassen. Daher denke ich, dass vor allem eben richtige Gamer als erstes zum Zug kommen und dann mit der Zeit, wenn wird der Nintendo 3DS bestimmt in einigen Haushalten wieder Einzug gewinnen.
Abgesehen davon wird eh billiger, dann kriegt man wieder gebraucht billiger. Also mit dem Preis würde ich mir jetzt keine Gedanken machen.
Ja, das wird sich dann bestimmt ergeben, ja.
So, vielen Dank dafür, Timo. Ja, dann, was habe ich hier noch auf meiner schlauen Liste? Ja, hier, Cloud, du hast ja hier ein sehr interessantes Thema heute dabei. Du möchtest ja ein bisschen über diese ganze USK, PEGI und überhaupt Indizierung, Zensierung in Deutschland sprechen von Computerspielen oder von neuen Medien mal allgemein zu sehen, während man ganz bequem im Ausland das Zeug günstig und easy noch einkaufen kann.
Ja, also ich habe jetzt ja mir das angesehen mit Dead Space 2, dass sechsmal kontrolliert wird oder wurde oder jetzt immer noch wieder in der Prüfung ist und jetzt auf der Bundestagshauptseite, da wurde sogar jetzt eine Petition gestartet, dass mal über ein eventuelles PEGI-System in Deutschland geredet wird oder ob sich allgemein an dem Thema was ändert, weil in dem Forum, da wird so viel diskutiert mit Paragraphen und Gesetzen und oh ja und oh und darf man ja auch nicht und die anderen sagen wieder, oh, was soll das? Und im Endeffekt ist es doch sowieso so, dass wenn man, egal ob man jetzt 14 ist oder 30 ist, an die Spiele drankommt und wenn man als Kind seine Eltern fragt, kannst du mir das Spiel in Österreich kaufen? Die Eltern wissen sowieso meistens nicht, worum es dabei geht und bestellen. Also im Endeffekt könnte man in Deutschland wirklich das so machen, wie in Österreich, die das machen, PEGI-System und Ende. Aber in Deutschland kommt dann die CSU an und fängt dann an, hier Dead Space 2 zu bekämpfen, noch und nöcher, wobei der erste Teil problemlos überall zu kaufen ist. Also ich finde, so langsam wird das ganze Thema ein bisschen übertrieben. Gerade CSU, also wenn die nicht andere Sachen haben, die wichtiger sind und in den Medien, jetzt TV und so weiter, hört man da von dem Thema gar nichts. Und online, da, ja, da geht es richtig ab, was das ganze Thema angeht. Und wie diese ganze Sinn von PEGI, USK, FSK, das ist, kann man so viel streiten und für sagen und dagegen sein. Und ich meine, da könnte man allgemein jetzt einfach mal darüber reden. Da hat sicher hier jeder seine Meinung, was diese ganze Geschichte angeht.
Ja, so gerade mal zu USK, FSK, das sind ja eigentlich in letzter Zeit ja eine richtige Schamoffensive gestartet worden. Also gerade die bewerben sehr stark auf ihrer Homepage ja, dass sie eigentlich nicht die Bösen sind in der Hinsicht, sondern dass sie eigentlich ja Fans sind, die dafür sorgen wollen, den Politikern die Spiele eigentlich so zu erklären, wie sie im Zusammenhang sind, dass die Politiker, die überhaupt keine Ahnung von diesen Spielen haben, ein besseres Bild bekommen und dann zu sagen, so hey, das ist ja gar nicht mal so schlimm, was da dargestellt wird, oder das ist völlig aus dem Kontext gerissen.
Aber ich glaube, das Problem ist eben, dass die Politiker keine Ahnung haben und auch wenn da die Leute von der FSK und USK einen guten Job machen, die haben danach immer noch nicht viel Ahnung. Die sehen dann, oh, da schießt man jemandem in den Kopf, zum Beispiel in einem Ego-Shooter, und was nehmen die dann mit nach Hause? Ja, boah, das ist ein pures Gewaltspiel. Was die dann vor den FSK, USK-Leuten sagen und, ja, ich überlege mal und so. Aber im Endeffekt, es interessiert auch keinen von den Politikern, was das jetzt wirklich für Spiele sind, und die setzen sich damit dann auch nicht mehr auseinander.
Eben, genau, das ist das Problem. Ja.
Das ist auf jeden Fall so. Die Politiker, die sind halt einfach auf Stimmenfang. Und ich glaube fast, dass es heutzutage halt einfach leichter ist zu sagen, hey, hört mal zu, das Spiel, das ist total gewalttätig und wir sollten das verbieten. Und klar, das kommt halt beim Wähler easy an, weil es ist eine einfach zu verstehende Botschaft. Man hat den Schuldigen auch schnell ausgemacht. Da haben wir ja auch im Printmagazin so einen kleinen Artikel gerade zu dem Thema auch Ungleichbehandlung von Spiele und Filme, weil das ist ja auch ein Problem heutzutage. Da draußen gibt es Filme zum Teil zum Kaufen, die sind ab 18 klassifiziert und da geht dermaßen ab, dass du dich ja recht fragst, ja, wenn man ein Spiel rausbringen würde mit derselben Handlung, ey, das wäre schon lang indiziert, noch bevor überhaupt irgendjemand das Spiel gesehen hätte. Und deswegen, da ist unheimlich viel Nachholbedarf, dass man auch mal ein bisschen über sich, über diese Angleichung von solchen Einstufungs- oder Altersklassifizierungssystemen mal Gedanken macht. Wobei ich grundsätzlich sagen muss, ich finde es gut, dass es Institutionen gibt, die das prüfen und checken, wie sind da die Inhalte, wie könnte man die klassifizieren. Letztlich ist PEGI ja auch nichts anderes. Aber ihr habt schon recht, die Deutschen nehmen es halt mal wieder ganz besonders genau. Und ja, da kann man halt vielschichtiger Meinung sein, ne?
Ja, das Problem bei den Politikern, die sehen, okay, wen vergrauen wir jetzt, wenn wir die Spiele verbieten? Wenn wir jetzt sagen, ja, okay, das Spiel ist ab 18 oder FSK meint, ja, das geht ab 16 durch, die erklären das denen und dann sagen die, nee, nee, das geht nicht, muss ab 18. Bei wem verscherzen sie sich? Das sind ja nicht Wähler. Und dann sagen die zu den Eltern, ja, wir machen das alles ganz toll und schaut doch her, das ist so gewalttätig und wir machen die USK jetzt höher oder wir verbieten das Spiel überhaupt ganz in Deutschland. Dann haben sie natürlich unter den Eltern Stimmen gefangen und unter den Nichtwählern kann es ihnen momentan ja noch egal sein, die können sich später immer noch holen.
Ja. Da die Frage, da man, du sagst es gerade, die Eltern hat man dann als Stimmberechtigte so gesehen gefangen. Ist das einfach nur dann das Denken vielleicht von manchen Eltern zu sagen, so, oh ja, die Politik nimmt mir jetzt hier einfach mal die Entscheidung ab, weil sie sagen, das Spiel ist böse. Da muss ich ja gar nicht mich selber damit beschäftigen oder mich mit meinem Kind beschäftigen, dass das Spiel ja so spielt. Die Politik tut es für mich, anstatt einfach sich auch mal selber hinzusetzen und zu sagen so, hey, jetzt gucke ich mir mal an, was mein Kind da eigentlich macht. Da ist ja wieder diese alte Diskussion wieder gleich wieder aufgeflammt, dass Eltern mal gucken sollen, was ihre Kinder treiben.
Ja, genau, das ist
Nicht
das
so wie
Problem. Ja, viele Eltern, die interessiert es vielleicht nicht oder die kennen sich damit nicht aus, die wollen sich damit vielleicht gar nicht auseinandersetzen, dass ihr Kind überhaupt jetzt sowas spielt und nicht irgendwas Sinnvolles in ihren Augen tut. Und daher kann man es verstehen, ach ja, das macht jetzt die Politik auch noch für mich, dann brauche ich mich damit überhaupt nicht mehr auseinanderzusetzen. Das wird schon irgendwie werden. Der spielt dann irgendwas Harmloses und es wird dann schon alles ganz gut. Daher ist vielleicht naives Denken von manchen Leuten.
Ich finde es eigentlich eher wichtiger, dass die Eltern sich um die Sachen kümmern. Ein Spiel kann ja USK 18 sein. Dann sollte aber auch nur an 18-Jährige verkauft werden und dann braucht man auch nicht schneiden oder zensieren oder indizieren. Und wenn man, wie du eben meintest, mit dem, was draußen so abgeht, also manche Nachrichten, wenn man da jetzt zum Beispiel Ägypten sieht, wenn man da die Videos sieht in den Nachrichten, was da so abläuft, das ist alles erlaubt. Oder wenn irgendwo Parolen in den Nachrichten gerufen werden oder sonst irgendwas, das darf ein 10-Jähriger sich angucken. Da sagt kein Mensch was. Aber wie hier so ein Spiel kommt, wir sollen einfach die Sachen uncut lassen, so wie der Entwickler so macht, und es auch wirklich nur an 18-Jährige verkaufen. Online muss man sowieso seinen Personalausweis hinschicken, also eine Kopie davon, damit man das Spiel bestellen kann und damit hätte sich die Sache eigentlich fast schon geklärt. Und die Eltern sollten mal die Psyche ihrer Kinder kennen, damit da nicht wieder heißt nachher, aha, das Killerspiel da ist schuld, dass der Amok gelaufen ist.
ein paar Waffen weniger zu Hause würden auch schon helfen.
Ja.
Das auch.
Auf jeden Fall.
Ja, was auf jeden Fall auch schlimm war, es hat immer geheißen, ja, Killerspiele und Amokläufe hängen so stark zusammen. Dabei hat es gar nicht gestimmt. Also es war zum Beispiel in Deutschland die ganzen Fälle, da haben sie dann in den Medien gebracht, ja, die haben alles so Ego-Shooter und sowas gespielt. Hat sich dann aber später herausgestellt, dass es gar nicht gestimmt hat. Und keine Ahnung, woher die Medien das haben. Die wollten einfach irgendjemanden als Täter darstellen.
Ja klar, wer so macht, der hat vorher schon einen an der Klatsche. Da hat ein Spiel nichts mit am Hut.
Ja.
So, dann machen wir mal an der Stelle, können wir auch hier gerade den Cut ziehen. Jetzt habe ich euch hier auch die ganze Zeit hier ein bisschen labern lassen. Ich glaube, ich habe ja auch noch ein paar kleine Punkte. Ich habe ja auch mir ein bisschen was angeschaut in der Zwischenzeit. Zum Beispiel das erste Spiel, über das ich ganz gerne mal reden würde, um jetzt mal wieder zurück zu den Spielen zu kommen, ist Dungeons aus dem Hause Kalypso. Die Kollegen von Kalypso sind ja wohl gerade so ein bisschen wir nehmen was Altes und packen ein paar neue Ideen drauf. In dem Fall haben sie sich bei Dungeons so ein bisschen an Dungeon Keeper angelegt. Wer von euch erinnert sich noch an Dungeon Keeper 1 und 2?
Ja,
Ja,
klar, auf jeden Fall.
ich denke
da
mal, da.
sollte doch damals ein dritter Teil kommen, angeblich, aber kam ja nie.
Ja, da war ja dann Bullfrog dann so,
Dann
wurde ja
zweiter.
dann aufgefressen von Electronic Arts und zerschlagen und zersplittert und der Peter Molyneux macht ja jetzt lieber seine Fable-Spiele anstatt oder Black and White, anstatt mal wieder einen Dungeon Keeper rauszubringen. Naja, nichtsdestotrotz, ich habe mir das Spiel ja angeschaut und auch schon derweilen auf spielemagazin.de rezensiert. So als Ersteindruck ist es mal eine sehr lustige Idee, muss ich sagen. Es zieht ein ganz anderes Bild auf. Bei Dungeon Keeper war man ja der Dungeon Master und hat ja seinen Dungeon ausgebaut und prunkvoll und versucht immer mehr Monster anzulocken, um sich dann irgendwann gegen einfallende Horden zu wehren oder halt sein Missionsziel zu erreichen. Bei Dungeons wiederum sieht es jetzt so aus, dass man zwar der Dungeon Master ist, also der Dungeon Lord in dem Fall, aber Helden anlocken möchte. Man ist praktisch so ein Freizeitparkbetreiber mit einer Dauergeisterbahn. Man hat die Aufgabe, wirklich sein Dungeon so richtig schrecklich und gruftig einzurichten bis zum Untergang, damit Helden wirklich in diesen Dungeon kommen und sich da drin wohlfühlen. Also das ist eine total neue Art von Spielidee. Also zwei Punkte zu verbinden, einmal diese mittelalterliche Fantasy-Atmosphäre und ein Freizeitpark. Naja, das Ganze baut sich so ein bisschen auf, dass man halt erstmal von seiner Freundin, die Calypso heißt, entmachtet wird und man wieder so als kleiner Kellergnilch wieder anfangen muss, in so einem kleinen, verrußten Minikeller und sich dann halt anfängt, wieder an die Spitze zu arbeiten. Und hat halt hier so, ja, viele Anleihen zu Dungeon Keeper, aber es driftet nie völlig in diese Ecke ab. Also ich habe zum Beispiel das erste, was ich probiert habe, ist erstmal ein paar Goblins windelweich zu prügeln. Ging leider nicht. War ich schon ein bisschen traurig, aber na gut. Ja, so baut man sich so nach und nach einfach seine Räume ein bisschen aus, lockt immer mehr Helden runter und versucht die halt abzuernten, wie man so schön sagt im Spiel. Weil zufriedene Helden, die genug Monster erledigen können, die Rüstungen finden, die neues Wissen finden und Erfahrungen sammeln, füllen langsam ihre Seelenenergieanzeige auf. Und wenn diese irgendwann mal richtig schön prall ist, dann haut man sie erst um und kann dann so langsam diese Seelenenergie abzwacken. Also man quält die Jungs dann ein bisschen im Gefängnis. Und für diese Seelenenergie kann man dann wiederum Prestige-Objekte kaufen, wo dann wieder den Dungeon Master wieder mächtiger machen, der so ein bisschen diesen Rollenspiel-Aspekt dann reinbringt und ja, als Avatar uns dient. Also man kann aktiv mit ihm kämpfen und vorschicken, um irgendwelche Feinde zu verkloppen, aber der ist auch der Dreh- und Angelpunkt, um Missionen zu erfüllen. Das einzige Problem ist, dass die Missionen relativ hektisch sich gestalten. Man hat halt überall immer wieder irgendwelche Baustellen und muss dann mit diesem Dungeon Master die ganze Zeit hin und her rennen, um mal klarzukommen, weil die Minions oder seine Monster, die man hat, die können man nur starr an Punkte verteilen. Und nicht einfach wie bei Dungeon Keeper damals anklicken, irgendwie schnappen und irgendwo hinschmeißen, damit sie dann für einen fighten.
Und die Helden werden dann auch stärker, wenn der Dungeon größer wird, oder werden die Helden einfach automatisch mit der Zeit immer stärker und man muss den Dungeon eben besser ausbauen?
Also die Jungs am Anfang sind ziemlich schwach und mit der Zeit werden sie immer stärker, aber die Helden werden auch stärker, je länger sie in dem Dungeon verweilen, weil sie ja diese Seelenenergie, die aufgeladen wird, ist auch so ein bisschen, ja, wie ein Erfahrungsbalken fast zu sehen. Also irgendwann, wenn der mal richtig pralle voll ist und der Held hat auch schon ein paar Waffen gefunden, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, den Kollegen umzunatzen. Also ist dann schon nur den Dungeon Lord reinzuschicken, dass das richtet, ist dann auch nicht die beste Taktik. Also am besten noch so ein bisschen den Kollegen schnappen und dann durch die Gänge mit dem laufen, bis man halt an eine größere Monstergruppe kommt und dann die Jungs den Rest erledigen lassen.
Aber besser gesagt, man züchtet sich dann auch seine eigenen Gegner, indem man den Dungeon größer macht.
Genau, weil man wiederum bessere Gegner braucht, die ja auch mehr Seelenenergie praktisch generieren. Die Jungs haben ja wirklich, wie damals bei Themenpark zum Beispiel, verschiedene Bedürfnisse. Zum Beispiel der eine Held hat das Bedürfnis, Gold abzugreifen, der andere Held möchte Wissen erlangen in der Bibliothek, irgendwelche Bücher lesen. Der dritte hat dann das Bedürfnis, das ist kein Witz, nach körperlichen Schmerzen, also er möchte verhauen werden, wie in einem SM-Keller. Also, und so muss man halt wirklich explizit auf die Wünsche von seinen Gästen eingehen.
Ein Sadomaso-Spiel.
Ja, indirekt so gesehen. Jo. So mal mein kleiner Ausflug, so was so in den Tiefen der Keller vor sich geht. Hat auch eigentlich auch relativ eine gute Wertung bekommen. Also leider kämpft das Spiel noch mit ein paar Bugs, die noch nicht so ganz draußen sind. Aber ich denke mal, wenn man das noch ein bisschen verfolgt, so was Calypso draus macht, könnte das noch wirklich richtig schön ein ordentliches Spiel werden.
Ja, erinnert mich auf jeden Fall auch ein bisschen an Theme Park, eben was du auch schon gemeint hast, eben von den Bedürfnissen her und dass die dann immer mehr kommen und so. Eben halt der Rollenspieler-Aspekt kommt jetzt neu dazu und das finde ich eigentlich ganz interessant.
Genau. So, dann schaue ich mal auf die Uhr. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit und wir haben sogar noch zwei Themen, wie ich sehe. Ja, Timo, du hast aus der Browser-Games-Ecke noch ein bisschen was zu berichten, habe ich gehört.
Ja, genau. Da hat man in letzter Zeit eben Aktivitäten von Ubisoft wahrnehmen können. Man sieht eben die Browser Games, da war eben eine große Welle mit die Stämme, hat ja schon ewig viele Spiele. Und Ubisoft hat halt das Ganze mal gesehen, hat sich gedacht, ach komm, das ist nicht schwer, da greifen wir uns jetzt mal ein Stück vom Kuchen ab. Und Wir haben ja unsere große Spielmarken und die können wir jetzt auch mal online anbieten. Dann haben sie daraus Siedler Online und Heroes of Might and Magic Online gemacht. Bei die Siedler Online ist dann ein bisschen was schiefgegangen. Also vom Spielprinzip für ein Browser-Game ist natürlich super. Die Leute von Ubisoft können ja was. Die haben ja eigentlich mit größeren Spielen zu tun. Und dann so ein Browser-Game zu machen, ja, das haben sie eigentlich hingekriegt. Aber eben mit dem Browser-System sind sie nicht klargekommen. Am Anfang gab es dann halt viele Fehler. Der Server war tagelang zum Beispiel nicht verfügbar und man konnte einfach nicht spielen. Dann gab es so viele Bugs, dass viele Leute gesagt haben, ach komm, das ist eigentlich Mist. Ihr könnt Spiele machen, das Browser-Game ist an sich ganz gut, aber es sind viel zu viele Fehler drin. Und da mussten sie sich halt erstmal fangen, damit sie sehen, oh, ja, jetzt haben wir gedacht, es wird genauso wie alles andere und es ist ja nicht schwer. Und zusammen mit Blue Byte, ja, das ist ja Siedler, Siedler. Und sie haben wahrscheinlich auch gedacht, dass sie mit dem Namen Siedler einfach viele Leute anlocken können. Ja, natürlich, Siedler hört sich schön an und so, aber das macht nicht so viel Wett. Also wenn man dann 10 Minuten sieht, ja, es gibt Besseres, dann ist man halt doch wieder weg. Bei Heroes of Might and Magic haben sie dann gesehen, ja, okay, was ist denn beliebt? Dann haben sie eben Rollenspielelemente und Strategieelemente verbunden, eben genauso wie bei Heroes of Might and Magic. Man hat dann seine Stadt, kann die ausbauen, kann Bergwerke einnehmen, besiegt Monster, holt sich Rohstoffe, kann weiterbauen, kann neue Soldaten anwerben, man kann seine Helden eben aufleveln. Die haben dann wieder neue Fertigkeitspunkte, dadurch wird die Armee stärker. Dann gibt es eben 5 verschiedene Fraktionen auch bei Heroes of Might and Magic, das MMO. Und dann je nachdem, bei dem einen ist halt die Wirtschaft wichtiger, bei dem anderen sind die Armeen stärker. Und dann gibt es auch unterschiedliche Ranglisten. Also es gibt eine Rangliste fürs Geld, fürs Reichtum, dann gibt es eine für Macht und eben auch für die wirtschaftliche Komponente. Also man kann sich dann selber aussuchen, für was man sich eigentlich spezialisieren will. Also wenn man seine Stadt schön ausbauen und alles top Zustand oder eben das Militärische, dass man sich die ganze Zeit mit Monstern prügelt, sein Reich schnell vergrößert, dann vielleicht keine gute Infrastruktur hat, aber man kann eben es mit jedem aufnehmen. Da ist dann eben, das haben sie schon besser gemacht. Sie haben aus ihren Fehlern ein bisschen gelernt. Es gab dann auch nicht ganz so viele Probleme am Anfang. Natürlich, bei Browser Games kann schon ab und zu Bugs kommen oder sowas. Aber Serverinstabilität hatten sie nicht mehr so. Das ist auf jeden Fall schon mal besser gewesen. Und bei Heroes of Might and Magic haben sie dann gelernt, was ist denn wichtig für unser Browser Game? Dann noch im Look von Heroes of Might and Magic und dann für Fans auf jeden Fall was.
Ja, von der Grafik her oder vom Spielaufbau, welches Heroes of Might and Magic ist denn da so ungefähr die Vorlage gewesen? Das Vierer, das Fünfer?
Ja, bei Browser Games ist ja überhaupt die Grafik ist ja meistens nicht so, wie man es aus echten Spielen kennt. Ist ja meistens nur wie in die Stämme oder sowas. 2D, 3D-Optik. Man kann ja nicht rumlaufen mit den Leuten, ne? Man schickt sie ja nur los und dann hat man eben die langen Wartezeiten, was man aus Browser Games ja gewöhnt ist. Also, ja, der Held geht jetzt dahin und in einer Viertelstunde hat er die Monster besiegt, je nachdem, wie weit das von der Burg weg ist. Daher, ja, von dem Stil her ist für ein Browser Game jetzt gar nicht so schlecht. Hat sich an das Fünfer eigentlich angeschlossen. Der neue Teil kommt ja dieses Jahr wahrscheinlich auch noch raus. Das wird auch noch sehr interessant.
Verwendet dann Ubisoft so, wie man es jetzt zum Beispiel bei Seven Games kennt, mit diesem Pirate-Spiel, dass sie jetzt auch irgendwelche Extras anbieten, die dann kaufpflichtig sind, um da wieder ein zusätzliches Geschäftsfeld zu generieren, um da einfach ein bisschen Kohle dann rauszuziehen?
Ja, genau. Da haben sie eben gesagt, ja, wir haben einen Namen und ach, die Leute, die kommen, die geben dann bei uns super Geld aus, auch gut sein und eben dieses System haben sie dann übernommen. Das gibt's halt ziemlich oft bei Browser Games. Es gibt fast kein Browser Game, was es nicht hat. Daher ist es natürlich manchmal schon schade für Spieler, die wohl jetzt kein Geld investieren wollen. Aber es gibt vielleicht für manche Spieler auch noch zusätzlichen Anreiz, aber solange es nicht zu unbalanced wird, ist es eigentlich okay. Bei Heroes of Might and Magic Online, das MMO ist dann noch sehr interessant. Es gibt sogar Cutscenes. Also am Anfang hast du ein kleines Video und dann, nachdem du deine ersten Missionen geschafft hast, wirst du dann auch nochmal über die Lanze gelobt. Ach, du bist ja so toll, spiel weiter und so halt in dem Stil. Das fand ich auch mal ganz interessant für ein Browser-Game, dass es Cutscenes gibt.
Öfter mal was Neues, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ich habe jetzt noch zwei Themen. Es ist die Frage, was möchtet ihr dir lieber hören? Ich habe noch was über Little Big Planet oder was über World of Warcraft? Cataclysm.
Reden wir über Kataklysmen.
Jo, nun gut. Wir haben jetzt, sind jetzt schon ein paar Tage her, dass das Spiel rausgekommen ist. Ja, 7.12. war ja dieser dicke, fette Tag, wo sich die meisten WoW-Jünger ganz groß in den Kalender geschrieben haben. Wieder tumultartige Szenen vor den Mediamärkten und Saturns in Deutschland. Ja, jetzt ist das Spiel ja schon 2 Monate draußen. Content ist clear. Also die großen Pro-Gilden haben jetzt schon das alles, was das Maximum aus dem Spiel rausgekitzelt jetzt wieder und warten auf neues Futter. Und wobei der Frust so ein bisschen langsam hochköchelt, habe ich das Gefühl. Ich lese immer wieder gerade auch sehr viel in den Communities so rum, was so die Stimmung, die Meinungen sind. Es geht gerade sehr viel gegeneinander. Da ist jetzt langsam auch die Frage mal da, nutzt sich das Phänomen langsam ab?
Ja, am Anfang hat man gesehen, ja, Kataklysm ist ein sehr gutes Add-on. Also hatte ich eigentlich auch den Eindruck, also auch vor allem da eben auch die kleinen Level-Bereiche für den Anfang schon wieder ganz neu waren, also auch für neue Spieler reizvoll. Aber irgendwie, die Freude hielt nicht wirklich lange an.
Ja, also ich muss bisher sagen, ich spiele es nach wie vor sehr gerne, schon seit der Closed USA Beta damals. Ich habe jetzt sehr viel Spaß gehabt bisher, gerade beim Twinken und beim Leveln, muss ich sagen, da spielt das Spiel gerade absolut seine Stärken aus. Es ist, was man so von 1 bis 60 jetzt erlebt, ist wirklich toll. Diese ganze neue umgestaltete Welt, dazu noch die neuen Klassen mit die neuen Rassen mit Goblins und Worgen, sind sehr stark geworden. Es wirklich sieht alles sehr schick aus, die Quests sind viel stimmiger, es ist alles viel besser aufeinander aufgebaut, also da hatte ich jetzt sehr viel Spaß. Auch beim Leveln von meinen 80er Charakteren auf 85, es geht sehr schnell, aber man sieht in der Zeit sehr viel vom Spiel, was ich mich sehr freue, anstatt wie bei anderen Addons, wo man in den ersten 2 Gebieten absolut sofort aufs Max-Level hochziehen konnte, wird man ein bisschen geleitet, das nicht zu tun, da man dann im Nachhinein Nachteile hat. Also ein gutes Beispiel ist im Questgebiet Tiefenheim, was so ungefähr ab Level 82 da ist. Das Gebiet ist zwar jetzt nicht so schön, aber es empfiehlt sich komplett durchzuquesten, da man am Schluss eine weitere Fraktion bekommt, bei der man Ruf steigern kann und dann sehr gute Verzauberungen erhalten kann. Also man muss sich immer die Konsequenzen überlegen. Mache ich es jetzt sofort, wenn ich eh schon dabei bin zu leveln, oder werde ich es mir mühsam, wenn ich eigentlich andere Verpflichtungen habe, mit 85 dann durchziehen?
Ja, ich finde auch auf jeden Fall die neuen Rassen, vor allem die Worgen, finde ich eigentlich sehr super, weil bei der Allianz, finde ich, manchmal ist schon bisschen unfair. Es gibt halt für manche vielleicht jetzt nicht die super Rasse, die wirklich cool ist und so. Daher finde ich die Worgen auf Seiten der Allianz auch mal ziemlich super. Und was hältst du jetzt von den neuen Instanzen? Was da so dein großer neuer Liebling?
Also bisher von den Heroes bin ich jetzt ein bisschen ja enttäuscht, da sie sich wirklich verdammt schnell abgenutzt haben. Vor allem mit dem Equipstand von über 350 ist es jetzt eigentlich wieder ein Wrath of the Lich King Ableger. Man braucht für die Instanz vielleicht noch 40 Minuten mit einer gut eingespielten Gruppe. Und jetzt gerade mit diesem neuen Buff, der jetzt gekommen ist, beim letzten Update auf 4.06, müsste das jetzt sein, Hotfix, weiß ich jetzt gerade nicht, dass jetzt einfach random Spieler, also random Gruppen, die sich über den Dungeon Finder finden, einen 5% Buff pro Mitglied erhalten, was von extern kommt. Also man wird ähnlich wie damals in der Eiskronen-Zitadelle gebufft, bis maximal 15% mehr Schaden, 15% mehr Life, 15% mehr Heilkraft. Und selbst wo damals diese Random-Gruppen sich wirklich die Zähne ausgebissen haben in diesen Instanzen, rennt man jetzt einfach nur noch wie gestört durch und hat wieder diesen Effekt so boring, anstatt wieder ein bisschen Herausforderung zu haben. So bis 350 war das sehr interessant, man hatte wirklich Action, man hatte Spaß in der Instanz, weil sie auch ein bisschen knifflig war. Und jetzt ist wieder alles sehr vereinfacht worden. Also es wurde schon in gewisser Weise auf die Community eingegangen. Zwar hat man versucht, so ein salomonisches Urteil zu fällen. So, ihr Pro-Gamer, ihr könnt gerne weiterhin die Instanzen auf der Schwierigkeit spielen, wie sie angedacht ist. Nehmt euch 4 Freunde von eurem Server und geht da rein. Ihr habt keinen Lotterie-Buff, ihr könnt sie so spielen, wie sie sind. Nur gerade mit diesem verbesserten Equipstand ist das schon wieder obsolet, sag ich mal. Wo jetzt aber wiederum sagen wir, die Leute, die nur den Dungeon Finder nutzen, weil wir jetzt vielleicht auf keine große Gilde zurückgreifen können, wo viele Leute immer Zeit haben, da ist es jetzt wiederum fair, weil die haben jetzt wirklich die Chance, da durchzukommen mit einer unorganisierten Gruppe.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Okay, ich kann schon verstehen, dass es vielleicht nicht so reizvoll ist, wenn man sagt, ja okay, ich renne jetzt da einmal kurz durch, dann habe ich alles und kann wieder gehen. Aber ja, es ist vielleicht nicht so tragisch.
Ja, worauf ich was ich ein bisschen schade fand, ist jetzt, dass mal wieder das Thema sehr vernachlässigt worden ist, dass gerade Berufe wieder sehr stiefmütterlich behandelt werden. Da hätte ich mir eigentlich mal gewünscht, dass Blizzard mal langsam, aber sicher mal dem Zeitgeist mal folgt und was so andere MMOs macht und einfach mal ein bisschen die Berufe belebt. Man hat wieder dieses Stringente, ich gehe jetzt erstmal los, dann hacke ich meine Minen eher leer, ich sammle wieder Kräuter, dann brauche ich wieder Tränke und nach ungefähr 100 Mal demselben Trank, der mir eigentlich überhaupt nichts bringt und auch überhaupt sich gar nicht verkaufen lässt, bin ich wieder ganz oben im Level und kann wieder irgendwas Tolles herstellen, was ich teuer verkaufen kann. Anstatt mal wieder irgendwelche Anreize zu bieten, vielleicht irgendwelche Minispiele zu bieten, wo man dann sagt so, hey, ich habe jetzt mal für meinen Beruf ein bisschen was gearbeitet, habe Spaß dabei gehabt und ich kann vielleicht sogar noch irgendwie was extra dadurch erschaffen. Das fehlt auch wieder gänzlich. Also ich sag, es nutzt sich langsam ab, auch wenn eine große Umgestaltung stattgefunden hat.
Ja, ich glaube, vor allem eben für neue Spieler ist sehr interessant, eben in den kleinen Levelbereichen, damit die wieder angezogen werden. Und eben an den Berufen habe ich auch gemerkt, eigentlich war nur Archäologie jetzt wirklich neu, hatte neue Sachen. Die anderen, das wurde halt höher gezogen, dass du da noch länger alles sammeln musst, um wirklich die guten Sachen dann zu bekommen. Und ja, es ist halt irgendwie langweilig, wenn du dann nur noch, ja, ich brauche das jetzt noch zigmal. Und eben, ich schmeiß dann wieder in die Tonne. Also, du brauchst es eigentlich gar nicht, aber du brauchst halt dein Berufsskill so hoch. Und das ist halt, ja, es nutzt sich eben ab, wie du meinst. Archäologie, was hältst du eigentlich davon?
Bin ich noch, ehrlich gesagt, ein bisschen zwiegespalten. Ich find's eigentlich ein sehr Zeitvernichtungsberuf, der wirklich sich auch nur einmal wirklich richtig lohnt, um zu sagen, ich möchte jetzt die Haustiere haben, ich möchte da diesen Flugdrachen haben und vielleicht noch als Nahkämpfer mit Zweihandaffinität möchte ich dieses tolle Schwert haben. Alles andere sage ich, who cares?
Okay.
Da bin ich ein bisschen stumpf unterwegs, was den Beruf angeht. Also man fliegt in der Gegend rum, man kann dreimal irgendwas versuchen, was finden und baut es zusammen und hat dann erstmal bis Skill 200 ungefähr eigentlich ja nur grauen Scheiße, den man nicht mal teuer verkaufen kann. Und dann fängt es ja erstmal an, dass mal was Interessantes kommt, wie zum Beispiel ein Haustier. Und dann kommt mal hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Also man kriegt es nur so häppchenweise serviert. Und diese Langzeitmotivation, was dieser Beruf bringen soll, den finde ich jetzt nicht so gegeben.
Okay. Ja, ich bin gespannt, was auf jeden Fall Blizzard sich als nächstes einfallen lässt. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie sich mit dem nächsten Addon nicht so viel Zeit nehmen wollen. Am liebsten wäre Ihnen ja nur ein Jahr, damit Sie dann eben schnell wieder neue Addons bringen können und nicht wieder vor, wo Sie dann gesagt haben, oh, jetzt haben wir ja doch ein bisschen länger gebraucht, als wir eigentlich wollten. Daher wäre das vielleicht ganz interessant, wenn schnelle Addons kommen, aber je nachdem, ob die dann denselben Content eben liefern können, das ist die andere Frage.
Jo, dann noch eine schnelle Abfrage. So, Alex, auf was freust du dich jetzt in der nächsten Zeit?
Eine gute Frage. Nachdem jetzt ja das Printmagazin fertig ist und demnächst auch kommen wird, und zwar rechne ich ja damit in den nächsten Tagen, freue ich mich, das fertige Exemplar in den Händen zu halten und dann zu hören, wie die Stimmungen diesbezüglich sind, wie die Reaktionen sind, sowohl aus dem Bereich der Community als auch bei den Händlern. Also das ist so das, worauf ich mich jetzt als nächstes freue, so mal abseits von den Spielen.
Und bei den Spielen betrachtet?
Ich muss sagen, der neue Duke Nukem-Teil, das ist so eine Sache, wo ich mich noch am allermeisten dafür begeistern kann, weil das etwas ist, was mich in meiner eigenen Jugend begleitet hat und wo ich schon immer ein Riesenfan davon war. Deswegen finde ich toll, dass das wieder aufgelegt wird. Es wird ja auch jetzt echt Zeit nach so vielen Jahren, die sie sich gelassen haben, um den Teil zu entwickeln. Also das ist eine Sache, wo ich mich, wo ich wirklich ein Auge drauf habe und wo ich sehr gespannt bin, wie es da weitergeht.
Jo, und Cloud, auf was freust du dich persönlich?
Naja gut, spielemäßig gehe ich da wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung als die meisten von euch. Und zwar wäre das am 15. März erstmal Homefront, was ja für die PS3, Xbox und für den PC erscheint. Das werde ich mir definitiv ansehen. Und als nächstes dann, was kommt dann? Das neue Final Fantasy Dissidia für die PSP und das Sir's Birthday, was ja wohl der dritte Teil von Parasite Eve sein wird. Und dann hoffe ich, dass sich da noch was ändert, aber ich glaube nicht, weil das Deus Ex 3, das sieht auch extrem gut aus. Auch wenn ich die erst nicht kenne, was ja bei dem Teil nichts ausmacht, hat ja wohl irgendwie die Vorgeschichte ist oder was. Aber das kommt ja wohl doch leider erst am 1. Juli jetzt raus, wie das jetzt die letzten Tage bekannt wurde.
So, und Timo, auf was freust du dich jetzt persönlich dann, was so in nächster Zeit rauskommen wird?
Also ich bin auch schon mal gespannt auf Homefront, was uns da genau erwarten wird. Schaut bisher alles ganz gut aus. Dann natürlich auf den Nintendo 3DS, der mit vielen guten Spielen aufwarten kann. Und ich, was mich sehr interessiert, jetzt also nicht von meinen persönlichen Neigungen abhängig, wie Pokémon Schwarz-Weiß in Deutschland abschneidet, weil es letztes Jahr das meistverkaufte Spiel in Japan mal wieder war mit paar Millionen Vorsprung, was man eigentlich hier gar nicht mehr glauben mag. Aber Pokémon Schwarz-Weiß und eben die ganze Pokémon-Phase ist eigentlich noch lange nicht vorbei.
Ja, na dann erzähle ich euch noch was, auf was ich mich jetzt persönlich freue. Ich persönlich freue mich mal, mir Rift anzugucken, was jetzt Anfang März rauskommen wird. Und ich freue mich ganz besonders auf Shogun 2, der Total War. Ich bin ein sehr großer Fan der Total War-Reihe. Und ich freue mich da jetzt wirklich, mir ein riesen Loch im Bauch, endlich mal wieder diese rundenbasierenden und Echtzeitschlachten zu schlagen im Good Old Japan. Ja, gut, das sehe ich hier mal auf die Uhr. Oh, ja, wir sind gut dabei. Dann würde ich jetzt mal mich bedanken bei meinen Kollegen, die mir heute hier zur Seite gestanden haben, bei unserem ersten Podcast für das Spielemagazin zu hören. Dann bei uns auf der Seite und wohl auch bei Facebook dann. Also schon mal Grüße an unsere ganzen Facebook-Follower und Freunde. Und möchte euch dann nochmal mit vielen Grüßen und ganz viel Spaß in die Nacht entlassen.
Ja, die besten Grüße. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ja, viele Grüße auch aus dem Schwabenländle, ne?
Ja, schönen Gruß aus Rheinland-Pfalz, dann bis demnächst.
Jo, nächster Podcast wird dann wahrscheinlich erst im März folgen, aber wir sind dann wieder für euch da. Also bis dahin, macht's gut, tschüss!
Tschö!
Tschö!